Liebe Gemeinde, liebe Gäste, neulich habe ich mich mal wieder bei einem meiner Chefs blamiert. Können Sie mir noch mal sagen, wann der Termin ist? Herr Sübke, Sie sollten Ihre E-Mails bis unten lesen. Ja, und wenn es wieder mal soweit ist, habe ich mir gedacht, die E-Mails liest man ganz bis unten, aber wo ist die? Ach, ich habe gelöscht im Papierkorb. Ist ja heute ganz einfach, wir machen Knopfdruck und da kommt das Papierkorb wieder zurück. Ja, haben Sie gesehen? Jetzt muss der Computer das nur noch entfalten. Ja, hier steht's. Okay. Und wenn man dann so eine E-Mail aufmacht, steht oben, ganz oben erstmal Betreffzeile. Ich habe ein Buch mit unheimlich vielen E-Mails, meine Bibel. Und im heutigen Predigtext gibt es auch eine Betreffzeile. Da steht oben drüber, Jesus und die Ehebrecherin. Aber selbst diese Geschichte, obwohl wir sie so oft gelesen und gehört haben, muss man immer wieder mal bis unten lesen. Oder auch die oberen Zeilen mal ganz neu lesen. Es geht nicht nur um Jesus und die Ehebrecherin hier drin. Es geht auch um ihre Ankläger. Es geht auch darum, wer Jesus ist. Und es geht vor allem um uns. Es geht um dich und mich. Es geht um uns in allen Teilen dieser Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Erstens, es geht um die Pharisäer und auch um uns. Also viele lesen, zumindest in unseren Breitengraden, die Geschichte, diesen Teil mit den Pharisäern immer so. Ach, diese Fundis, diese Fundamentalisten, die der Frau auf die Pelle rücken mit den 10 Geboten. Diese superfrommen, selbstgerechten Spaßverderber. Was ist denn so schlimm, dass diese Frau mit einem anderen Mann Spaß hatte? Und um es gleich zu sagen, es geht wirklich um mehr. Wir müssen mal den Pharisäern gegenüber gerecht sein. Denen geht es um alle Gebote, wenn sie Pharisäer und Schriftgelehrte sind. Wir haben 10 Gebote von Gott bekommen. Und um es mal so drastisch zu sagen, daran, dass die 10 Gebote in diesem Land so wenig bekannt sind und noch weniger beachtet werden, daran krankt unser Land. Jesus hat einmal gesagt, im Blick auf das Ende der Welt, ein Zeichen dafür, dass er bald wiederkommt, ist, weil die Verachtung der 10 Gebote zunimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Darum gibt es unter anderem Mobbing, weil es keine Achtung voreinander mehr gibt. Schauen wir mal hier rein. Hier ist es so, die Pharisäer empören sich wegen der Untreue einer Frau. Ja, ich weiß, man müsste jetzt auch mal fragen, wo die Männer waren, aber das kriegen wir später. Bei uns wird über dieses Thema heute gelacht. Man gibt sogar im Fernsehen damit an, wie viele Ehen kaputt gegangen sind. Bei uns ist es so, wir empören uns auch über die Übertretung der Gebote, aber nur einzelne. Der Steuerbetrug, über den wir uns aufregen, ist Übertretung des Gebotes, du sollst nicht stehlen. Und was war da in den letzten Jahren nicht alles, wo sich Leute viel Geld zusammengeramscht haben, wegen irgendwelcher, waren es Masken? Na, lassen wir das. Wir empören uns, dass gelogen und gestohlen wurde. Dieses Gebot halten wir hoch, aber bei dem anderen Gebot lachen wir und lächeln so süffisant. Ach, ihr frommen Spießer. Und dann liest man die Geschichte auch noch so, mit dem Hinweis, ja, Jesus hat ja die Freiheit gebracht. Wer aber alles liest, gerade auch in dieser Geschichte, der stellt fest, Jesus hat keins nicht eins der Gebote zurückgenommen. Ja, worum geht es denn den Pharisäern, wenn wir hier genau hingucken? Es ist nicht die Frage, wer hier die Diskussion gewinnt, sondern es geht um das Herz der Menschen. Und Johannes Hartl, den manche kennen, hat ein interessantes Buch geschrieben und der Kernsatz des Buches lautet: Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Den Pharisäern geht es ja gar nicht um die Gebote. Sie achten sie zwar, aber sie benutzen die Gebote, um Jesus reinzulegen. Also ehrlich gesagt, wenn wir gute Argumente haben, nutzen wir unsere Gebote. Nochmal. Wenn wir gute Argumente haben, nutzen wir unsere Argumente auch, um mal zu zeigen, wie smart und clever wir sind, um den anderen mal richtig eins auszuwischen. Es geht in dieser Geschichte auch um uns. Und es passiert uns deshalb so, weil wir nicht alles lesen, sondern manchmal aufhören zu lesen an der Stelle, wo es uns die Bibel bequem macht. Und jetzt gucken wir uns mal die Szene an. Was um alles in der Welt macht Jesus hier? Er kriegt eine klare Frage gestellt und er hockt sich hin und malt Menschen im Sand. Oder hat er was geschrieben? Es gibt ja ganz viele Fragen. Was ist da passiert? Warum malt er was in den Sand? Wissen Sie, was ich glaube? Seit Jahren. Ich glaube, Jesus lässt die Pharisäer und Schriftgelehrten schmoren. Sie sollen Zeit bekommen, darüber nachzudenken, was sie hier wirklich machen. Und um erstmal von uns zu reden, manchmal lässt Jesus uns auch schmoren. Du kriegst keine Antwort wegen deiner Fragen. Es kann sein, dass die Antwort noch nicht reif ist oder dass wir noch nicht reif sind für die Antwort Gottes für unser Leben. Wir müssen reif sein für solche Antworten wie die, die Jesus gibt. Wenn wir da auch noch mal hingucken, wir haben vorhin die Geschichte von Josef gehört. Wir kennen ja alle diese Geschichte, dass Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden ist und dann war er erst Sklave, dann war er im Gefängnis und schließlich war er Minister von Ägypten. Und in einer Hungersnot kommen seine Brüder alle an. Und anstatt, dass Jesus sagt, hallo Jungs, anstatt dass Josef sagt, hallo Jungs, ich bin's, ich bin der Minister Edge und jetzt habe ich euch in der Hand. Stattdessen gibt er sich nicht zu erkennen und lässt sie erst einmal im Gefängnis schmoren. Nach 3 Tagen lässt er die meisten gehen, einer bleibt da, wir wissen das ja, dann kommen sie nochmal zurück und dann lässt er sie nochmal schmoren, bis zu dem Moment, wo die Brüder von Josef erkannt haben, was haben wir nur getan. Erst da, als die innere Einsicht kommt, wir haben unseren Vater schwer verletzt, wir haben gelogen und wir haben damit auch gegen Gott etwas getan. Erst da gibt sich Josef zu erkennen, erst da sind sie reif. Erst da konnten sie sich wirklich versöhnen. Und auch wir müssen reif sein für solche Argumente, wie Jesus sie bringt. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf diese Frau, die die Ehe gebrochen haben soll. Jesus gibt sich mit dieser Antwort zum ersten Mal den Pharisäern ganz deutlich zu erkennen. Zumindest so weit, wie ihre Herzen das vertragen können. Und ich finde das immer so spannend, dass es heißt, einer nach dem anderen ging weg nach diesem Satz, die Ältesten zuerst. Älteste, das ist so ein Titel wie Kirchenälteste oder so, aber das spricht für mich auch für Lebenserfahrung. Diese Menschen, die da gegangen sind als Erste, die haben durch ihre Lebenserfahrung gewusst, wir sind nicht so gerecht, wie Gott es will. Und es betrifft wieder uns in zwei Richtungen. Keiner von uns ist so gerecht, dass er den ersten Stein werfen dürfte. Aber dass wir nicht so gerecht sind, den ersten Stein zu werfen, das heißt nicht, dass uns alles egal sein kann. Von irgendeiner bekannten Rockband, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die haben so ein Lied darüber gemacht, über dieses Wort, wer den ersten Stein wirft. Und dann heißt es, misch dich nicht ein. Einfach wirf nicht den ersten Stein und das heißt, misch dich nicht ein. Und ich glaube nicht, dass es Jesus so gemeint hat. Wenn wir da mal genau lesen, an vielen Stellen, auch im Neuen Testament, da möchte Jesus, dass wir uns bewahren gegenseitig vor Wegen, die uns schaden. Aber meistens sagen wir, ach, da darf man sich nicht einmischen. Wir sollen nicht überheblich kommen und sagen, ich bin besser als du. Sondern wer innerlich weiß, ich bin nicht besser, der ermahnt andere auch anders. Aber zu sagen, das geht mich nichts an, kann manchmal lieblos sein. Sich einzumischen kann auch schwer sein. Da kann man schon mal überheblich rüberkommen. Aber gar nichts zu machen ist auch nicht richtig. Ich glaube, in der Beziehung mit Jesus kann man da einiges lernen, wie man es richtig macht. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, heißt absolutes Gericht. Aber es heißt nicht, dass man seinen Bruder, seine Schwester nicht ermahnt auf dem Weg des Lebens. Schlusskurve. Ich habe ja die Frau noch nicht erwähnt. Es geht um uns auch in dem Moment, als Jesus mit dieser Frau alleine ist. Also kann sich irgendeiner das vorstellen, wie es dieser Frau geht. Die steht erstmal völlig am Rand, aber alle gucken auf sie. Sie steht mit ihrer Blamage da, weil sie von allen jetzt angeklotzt wird, Entschuldigung. Und sie steht mit ihrer Angst da. Und sie schmort in den Momenten auch. Also das erste Mal malt Jesus im Sand, dann spricht er zu dem Pharisäer, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann malt er wieder im Sand und wartet geduldig, bis die alle weg sind, die gehen müssen, die gehen wollten. Und in der Zeit hat die Frau gefiebert, wie geht das weiter? Und ich glaube, dass in ihr die Wahrheit groß geworden ist, die ich neulich hier auf dem Kuchenblech in Volkenroda gefunden habe. Hing an der Wand, nicht unterm Kuchen. Und der Spruch heißt, Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Wir können nichts wieder gut machen, was wir getan haben. Und das klagt uns an. Und diejenigen, die die größte Klappe haben und sagen, ich habe kein schlechtes Gewissen, die haben manchmal tiefe Abgründe in sich, die sie zuballern mit einer Hornhaut der Seele. Die Frau ahnt, an Jesus hängt jetzt alles. Und was sagt Jesus? Ich verdamme dich nicht. Und für alle, die heute hier sind und wissen, wie das ist, wenn man sich innerlich anklagt, wenn man nachts munter wird und sich zur Wand dreht, weil verdrängte Storys einen anklagen, dann darfst du wissen, Jesus verdammt dich nicht. Im Gegenteil, er nimmt dich an. Aber es geht auch weiter. Man muss die E-Mail bis unten lesen. Sündige nicht mehr. Mach nicht so weiter wie bisher. Es ist, als ob Jesus sagt, du bist nun frei geworden. Nun geh nicht wieder und sammel die Ketten, die dich fesseln. Und am Ende der Geschichte von Jesus wissen wir, dass Jesus den Geboten Recht gibt, indem er nämlich die Schuld aller Menschen trägt. Die Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir die Gebote übertreten. Und am Kreuz nimmt er das alles weg. Alle Verkehrtheit des Herzens erträgt es weg. Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Aber in diesen Herzen, in unseren Herzen will Jesus, der Auferstandene, wohnen, wenn wir an ihm festhalten oder für die, die das noch nicht getan haben, wenn wir unser Herz ihm ehrlich öffnen. Und er hat uns da eine große E-Mail geschrieben, die wird jetzt gleich Ihnen vor Augen gehalten. Und ich bereite mich für das Lied vor, das dazu passt. Also schön, dass alle sehen. Das Wort, das Sie jetzt sehen, kennen Sie alle, Gnade. Und dieses Wort kommt aus dem Altdeutschen und heißt geneigen. Gott hat sich dir und mir zugeneigt, von der himmlischen Höhe in die Tiefe unserer Herzen. Und er ist bereit, in jedem von uns zu wohnen. Lauft doch mal so rum. Okay.